Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und diesmal möchte ich euch das Hörspiel Die ganze Katastrophe vorstellen nach einem Roman von David Kakit. Das ist aktuell tatsächlich noch zu hören. Also wenn ihr diese Folge jetzt gleich am Samstag hört, dann könnt ihr noch den dritten und vierten Teil jeweils am Sonntag hören auf WDR 3, immer von 19.04 Uhr bis 20 Uhr. Oder ihr macht so wie ich und hört euch das ganze Ding komplett in der ARD Audiothek an. Da ist es dann nicht in Teile unterteilt, da sind es dann 3,5 Stunden am Stück, aber die hören sich wirklich sehr schön weg. Und eine große Freude ist es mir, dass ich als Experten zu diesem Hörspiel den Bearbeiter des Stoffs und den Regisseur des Hörspiels Sascha von Donat bei mir virtuell zu Gast habe. Hallo Sascha.
Grüß dich Thomas, schön da zu sein.
Ja, ich freue mich wunderbar, dass es geklappt hat. Es war auch relativ kurzfristig. Wir haben geschrieben und dann, ja, können wir machen und super. Ich stelle dich mal kurz vor. Also ich habe jetzt einfach nur von eurer Webseite da genommen. Du hast Jura studiert, hast ein Staatsexamen da auch gemacht und bist dann aber ins künstlerische Fach gewechselt als Assistent von Gérard Mortier. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Genau, das war bei den Salzburger Festspielen, ja.
Dann, siehst du. Und dann auch an verschiedenen Theatern und Festivals hast du Regie geführt, auch Künstler, und bist dann jetzt künstlerischer Leiter der Opernwerkstatt am Rhein und hast auch viel für den WDR gemacht, so Familienkonzerte, wenn ich das hier richtig verstehe.
Das stimmt alles.
Ja. Dann habe ich jetzt so ein paar Fragen vorbereitet und ich hoffe, dass es bei uns keine komplementäre Schismogenese zustande kommt. Was das bedeutet, das erfahrt ihr, wenn ihr das Hörspiel hört. Gut. Dann vielleicht erstmal das Wichtigste. Was ist denn so die Opernwerkstatt am Rhein überhaupt? Der haben wir ja immerhin dieses Hörspiel zu verdanken. Also das ist zwar, läuft zwar auf dem WDR, ist aber eine Produktion der Opernwerkstatt am Rhein. Genau, was kann ich mir darunter vorstellen?
Die Opernwerkstatt am Rhein ist ein Tourneetheater. Wir feiern jetzt am 27. April unseren 18. Geburtstag, werden also volljährig, worüber wir uns sehr freuen. Und haben tatsächlich vor 18 Jahren mit 3 Stühlen, einem Budget von 500 Euro und 7 Personen angefangen. Und inzwischen sind wir so als Tourneetheater einfach häufig mit so einem 18-Tonner unterwegs, haben unsere eigene Lichtmaschinerie, Schneemaschinen und machen wirklich von großen Rock-Musicals bis hin zu Kleinkunst, Kindertheater, eigentlich alles Mögliche.
Wahnsinn. Und das Wort Opernwerkstatt, habt ihr euch anfänglich nur auf Opern konzentriert oder wie kam es dazu?
Genau, wir haben einen Namen, obwohl wir jetzt eigentlich gar nicht mehr viel mit Oper zu tun haben, nicht geändert, weil wir den dann einfach mal hatten, ja. Haben aber tatsächlich ursprünglich im Musiktheater begonnen. Und die Produktionen, die wir heute machen, haben eigentlich auch alle immer noch in irgendeiner Weise mit Musik zu tun. Selbst die Hörspielproduktionen, die wir ja auch machen und mit denen wir letztlich eigentlich auch aus einer Not begonnen haben, nämlich während der Corona-Zeit konnten wir halt nicht mehr auf die Bühnen, durften aber vors Mikro und haben dann die Zeit genutzt, um unsere ersten Hörspiele zu machen.
Schön. Das finde ich gut. Also da hatte dann Corona ja auch was Gutes, finde ich.
Genau.
Weil ohne dass er das gemacht hätte, hätten wir uns jetzt nicht kennengelernt. Ja, schön. Kannst du vielleicht so in 3-4 Sätzen sagen, um was es im Hörspiel eigentlich geht, die ganze Katastrophe?
In dem Hörspiel geht es um einen Linguisten, der gerade arbeitslos geworden ist, ein bisschen im Leben schwimmt, einen neuen Job sucht und dann auch einen neuen Job bekommt. Und zwar muss er als Eheberater sich bei einem Paar einquartieren, um dann ja quasi intern eine Lösung zu finden und denen durchgehend zuzuhören und zu versuchen zu analysieren, was an deren Kommunikation untereinander nicht stimmt. Und dann hat er halt noch diesen neuen Arbeitgeber Hammer, der immer wieder auch mit ihm kommuniziert und auch da gibt es immer wieder Probleme und der Hammer vertritt halt auch diese Ansicht, dass wenn man andere Leute in der Beziehung berät, selbst in einer Beziehung stehen muss und deshalb vermittelt er ihm regelmäßig neue Dates.
Genau, ja. Ja, also es geht, ja, wie du schon gesagt hast, ganz viel um Kommunikation, also Kommunikation zwischen dem Ehepaar, der Bess und dem Dan und auch der Kommunikation zum Chef, die ja auch herrlich schief läuft, weil der Hammer ist ja wirklich so eine extrem, also ich mag die Figur sehr, weil die einfach auch für viele Lacher sorgt mit ihrer direkten Art, so die ist.
Genau, ich mag die auch total gerne und finde es einfach immer schön. Es geht halt irgendwie in dieser ganzen Geschichte sehr viel über Missverständnisse und aneinander vorbeireden. Und dieser Arbeitgeber und der Arbeitnehmer reden ständig aneinander vorbei. Und manche Misskommunikation ist, glaube ich, irgendwie bewusst provoziert. Andere ist unbewusst. Mhm. Und gerade das macht es eigentlich sehr lustig.
Ja, das stimmt. Also ich habe da auch schön viel gelacht, gerade bei den Dialogen von den beiden. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Stoff zu nehmen? Oder wie kam es dazu?
Ich bin auf diese Idee gekommen, weil dass ein Roman ist, bei dem es tatsächlich um Sprache geht. Hm. Das ist ja irgendwie eben eine Sache, die ein großer Pluspunkt vom Hörspiel gegenüber dem Film, dass einfach die Sprache so einen zentralen Punkt hat. Hm. Und es geht um Kommunikation, es geht um Zuhören. Und da dachte ich so, es gibt kaum ein Buch, was sich da mehr eignet für ein Hörspiel als dieses.
Also du kanntest das schon und hast dann irgendwann gedacht, so, jetzt machen wir das mal.
Ich kannte es schon, habe mir nicht irgendwann gedacht, wir machen das mal. Das war auch noch eine ganz lustige Situation. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, ein Kinderhörspiel zu machen, nämlich Der Kurier des Zaren, weil ich das früher mal als Schallplatte hatte und dachte, oh, da könnte man irgendwie eine neue, bessere Version von machen. Mhm. Und dann habe ich mich mit dem Kurier des Zaren von Jules Verne auseinandergesetzt und merkte immer mehr, dieses Buch gefällt mir in der Ursprungsversion von Jules Verne überhaupt nicht so. Ich finde es ziemlich rassistisch. Und irgendwann dachte ich, nachdem ich da irgendwie ein paar Wochen dran gearbeitet hatte, ich will das nicht mehr machen. Ich will ein anderes Buch machen. Ja. Und habe dann so in mein Buchregal geguckt. Und dann fiel mein Auge auf dieses Buch. Und dann dachte ich, oh, das habe ich damals sehr, sehr gerne gelesen. Mag ich es denn immer noch? Manchmal mag man ja irgendwie so ein Buch 20 Jahre später überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich die ersten Seiten gelesen und dachte, nein, das ist fantastisch, das eignet sich, das mache ich, das ist einfach nur wunderbar. Und das ist ein Buch, eben die ganze Katastrophe, gleicher Name, das beim Diogenes Verlag rausgekommen ist. Das ist inzwischen vergriffen, aber ich habe beim Diogenes Verlag angerufen, weil ich annahm, die Rechte sind dann noch. Und die sagten, nein, nein, wir kümmern uns um die Rechte überhaupt nicht mehr, um die Übersetzung vielleicht noch, aber alles andere machen wir nicht. Wende dich doch mal an den und den Verlag. Hm. Und da bin ich dann auch nicht weitergekommen. Und dann war ich schon etwas in Verzweiflung und habe dann einfach mal den Autoren gegoogelt. Ja. Und der hat eine eigene Webseite und den habe ich angeschrieben. Und der hat mir dann auch innerhalb von 2 Stunden zurückgeschrieben. Und dann nahmen wir Kontakt auf und der war total unkompliziert, hatte sich halt auch meine Vita angeguckt und sagte, ja, probier das doch einfach mal. Und ich wusste auch nicht, ob da finanziell irgendwann mal was bei rauskommen wird. Aber da sagt er, nein, ist mir jetzt erstmal irgendwie nicht so wichtig. Mach einfach mal, ich vertraue dir. Und genau, so begann dann eine sehr schöne Zusammenarbeit.
Ah ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil du hattest ja mir was geschrieben. Also du hast wirklich mit dem Autor zusammengearbeitet, um das Hörspiel, um dieses Buch. Du musst ja sicher kürzen, musstest Sachen umschreiben. Das ist ja jetzt auch kein einfacher Prozess. Also wie war das?
Ja. Er hat mir eigentlich wirklich ziemlich freie Hand gelassen. Das fand ich sehr schön. David Carkeet hat auch mal Deutsch studiert, spricht es einigermaßen, hat jetzt noch eine Konversationsklasse, bei der er regelmäßig ist und sich mit denen auch zusammen das Hörspiel dann mal angehört hat, was ich irgendwie ganz erfreulich fand. Ja. Er sagte eigentlich so, mach mal und das habe ich gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich sehr gekürzt, aber eigentlich alles so gelassen, wie es war. Also er hat zum Beispiel sehr, sehr schöne Dialoge da drin und mit denen habe ich auch gearbeitet, da habe ich gar nicht so viel geändert dran.
Hm. Was würdest du sagen? Also das Buch hat, glaube ich, so 400 Seiten. Habe ich das jetzt, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Also das Schöne an diesem Projekt war, dass ich jetzt irgendwie eben anders als jetzt zum Beispiel bei den WDR-Produktionen ist man ja immer daran gebunden, eben gerade wegen der Nachrichtensendung, dass ein Hörspiel in der Regel 55 Minuten lang ist. Hier ist es ja auch ein Vierteiler und das waren dann irgendwie eben 4x55 Minuten. Da habe ich gerade ein bisschen kürzen müssen, damit das passte. Aber ursprünglich war es mir, als ich das Ding konzipiert habe, vollkommen egal, ob da jetzt 2 Stunden rauskommen oder 6 Stunden. Und das ist natürlich irgendwie in der kreativen Arbeit sehr viel schöner, wenn man da gar keine Bindungen hat, sondern sagt so, oh ja, man nimmt einfach das raus, was man rausnehmen will und den Rest, genau, macht man so, wie man gerade lustig ist.
Ja, das ist schön, wenn man nicht diese Schere im Kopf schon beim Erstellen hat, ne? Wenn man
genau.
Das ist manchmal schon, weil die hindert einen ja dann auch im Prozess, wenn man sich schon sagt, oh, das kann ich ja gar nicht mit reinnehmen, das würde ich ja gar nicht schaffen. Wir müssen das alles
in der Zeit schaffen. Ja, oder man nimmt halt erstmal auf und kürzt dann danach, kann man natürlich immer machen.
Ja,
aber wenn es aber nicht nötig ist, ist es natürlich auch schön.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Mir ist aufgefallen, das Buch stammt ja aus 1990, so 94, glaube ich, ist es bei Diogenes damals erschienen. Man merkt ja das auch dem Hörspiel an, dass es jetzt nicht in unserer Jetztzeit spielt. War dir das irgendwie, also jetzt zum Beispiel heißt jetzt nicht, na, ich gucke mal schnell bei Google nach oder sowas. Das gibt's ja nicht als Dialog, ne? Obwohl man vielleicht in manchen Szenen denken würde, ja, warum rennt denn der Junge jetzt zur Bibliothek? Der kann ja einfach mal googeln, was dieser Typ da gemacht hat für seine Hausaufgaben.
Genau.
War dir das wichtig, das ist die falsche Frage. Du erwähnst es im Hörspiel nicht, wird auch nicht klar gemacht, in welcher Zeit das war. Du hast einfach gedacht, das kommt einfach durch diese Atmosphäre oder kommt einfach so heraus, dass das eben jetzt nicht in der aktuellen Zeit spielt.
Das ist zumindest meine Hoffnung. Also,
ja.
Dass man sich jetzt irgendwie eben tatsächlich auf irgendwie die Geschichte und die Kommunikation untereinander konzentriert und sich nicht irgendwie plötzlich Überlegungen über Google-Recherchen oder was macht. Natürlich kommen da eben Bibliotheken vor, anstatt irgendwie eine Recherche im Internet oder es kommt eine Telefonzelle, also ein normales Telefonat. Die Telefonzelle habe ich dann wiederum weggelassen, um eben nicht zu sehr irgendwie in die Zeit zu gehen.
Ja.
Aber genau, dass man sich einfach gar nicht so sehr überlegt, oh ja, was für ein Telefon benutzt der hier.
Ja.
Habe aber konkret auch gesagt, oh, ich mache da jetzt irgendwie keine neue Version von und ändere das. Ich nehme an, beim Autoren, der wäre relativ locker damit umgegangen, wenn ich gesagt hätte, oh ja, ich verlege jetzt einfach alles mal um 40 Jahre, aber ja.
Nee, es ist auch nicht notwendig, es ist mir nur so im Nachhinein habe ich dann nur drüber nachgedacht und
genau, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt. Wenn man während des Hörspiels drüber nachdenkt, dann habe ich was falsch gemacht.
Ja, genau. Nee, das ist dir auf jeden Fall gelungen, dass man nicht während des Hörspiels drüber nachdenkt. Du hattest ja schon erzählt, was so der Inhalt ist. Geht ja vorwiegend um diesen missverständlichen Sprachgebrauch in der Ehe jetzt hier im konkreten Fall. Kam dir da was aus deinem eigenen Erleben bekannt vor? Also bist du überhaupt verheiratet?
Ich bin verheiratet.
Ja, und kam dir da sowas bekannt vor, wo du denkst, ja.
Ja, da sind natürlich irgendwie eine Menge Sachen, die einem bekannt vorkommen, weil man natürlich irgendwie im Alltag immer wieder aneinander vorbei redet. Ich selbst bin auch schon seit 20 Jahren verheiratet und klar, ich meine, da sind manche Sachen natürlich zur Spitze getrieben, dass die einfach nicht miteinander kommunizieren und dann beide ein anderes Handwerkerunternehmen engagieren für den gleichen Tag und so. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach sehr lustig, wie sie dann mit diesen Situationen umgehen und das macht einfach Spaß. Und wunderschön finde ich es auch einfach, wie man dieses Paar dann hat, die sich wirklich so anhören, als wären die einfach seit Ewigkeiten verheiratet, aber Slim Weidenfeld und Asya Pritchard, die beide in meinem Ensemble sind, die ich auch beide gut kenne, waren da an diesem Tag tatsächlich zum ersten Mal beieinander, kannten sich überhaupt nicht und trotzdem haben sie das einfach wunderschön gespielt.
Ach ja, schön. Nee, das finde ich gut. Ja, nee, also das man hat wirklich das Gefühl, das ist einfach ein lang verheiratetes Paar. Ja, also
genau, so soll es ja auch sein.
Sehr
ja.
gute Schauspieler und Schauspielerinnen, wirklich sehr gut. Was ich interessant fand, wo es an der einen Stelle heißt, dass Männer aus dem Grund heiraten, um das Gewohnte zu behalten und Frauen, um eine umfassende Lebensveränderung zu erfahren. Hast du dich da erwischt gefühlt, als du das gelesen hattest damals oder nochmal jetzt im Hörspiel?
Ich habe über diese Stelle tatsächlich mit meiner Frau nicht gesprochen, aber kann mir schon vorstellen, dass das bei wirklich vielen Leuten so ist. Und da geht es ja auch eben genau um Sorbas Film, wo genau das, die ganze Katastrophe halt, ja. dieses Zitat ist.
Genau, ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass bei der Cook, der stellt ja dann dem Ehepaar diese Fragen, diese 25 Fragen oder wie viel das waren, um herauszufinden, wie die so sind. Und bei diesen Antworten, da habe ich gedacht, das könnte auch aus so realen Befragungen in solchen Paartherapien stammen oder so. Hast du da irgendwie was von den Kakit gehört, dass der gesagt hat, ich habe da ganz viel mit Eheberatern gearbeitet oder sowas, weißt du das?
Da habe ich tatsächlich überhaupt nicht nachgefragt, nee? Irgendwie, okay. Ob er sowas schon gemacht hat. Aber es ist natürlich einfach ganz bezeichnend, wie auf manche Fragen das gemeinsame Leben betreffend unterschiedliche Antworten ja. von beiden Ehepartnern kommen, ja. Die dann manchmal einfach nur Ja und Nein heißen, manchmal dann über große Teile gleich sind, dann aber unterschiedlich, auch wenn es über Sexleben geht, sind die Zahlen, wie oft sie in der Woche Sex haben, unterschiedlich. Ja. Also es ist irgendwie schon so zum Schmunzeln.
Ja, auf jeden Fall. Dann der Horror, den will ich jetzt nicht nennen. Ich wollte nur fragen, wie ist deine Meinung zum Horror in der Ehe, der in einer Beziehung ist? Denkst du, ja, das ist der Horror? Also, ich würde ihn jetzt nicht nennen, weil es verrät ja jetzt.
Würde ich auch gar nicht sagen, weil das ist natürlich die Behaupt oder überhaupt die Sache, nach der irgendwie Cook das ganze Buch lang sucht und von seinem Arbeitgeber auch dazu gebracht wird, ja. irgendwie immer zu suchen, was ist der Horror, den es in jeder Ehe geben soll ja. und der irgendwie die Ehe zerstören kann.
Ja.
Und dazu, glaube ich, erzähle ich gar nicht mal so viel, sondern das soll sich im Laufe des Stückes erschließen.
Ja, nee, ich wollte jetzt nur wissen, hast du das manchmal selbst in deiner eigenen Ehe, dass du denkst, da steckt da drinne? Also man wird ja dann durch dieses Hörspiel, also ich finde, ich wurde dafür dann tatsächlich sensibilisiert und habe dann tatsächlich auch mehr aufgepasst, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalten habe, ist das jetzt... Habe ich da jetzt plötzlich diese Horrorerwartung in meinem Kopf drin?
Ich glaube nicht. Also ich habe mir da zumindest keine weiteren Gedanken
drüber gemacht. Gut. also ich habe den Anfang des Hörspiels, den habe ich so ein bisschen als Kafkaesk, jetzt habe ich es empfunden, diese leeren Flure, durch die der Jeremy da geistert, denn dieser merkwürdige Dialog mit dieser Empfangsfrau und dann auch mit dem Hammer. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob da Kakit den Kafka so irgendwie humorvoll überzeichnet. Also das hatte für mich so ein angenehmes, merkwürdiges Gefühl. Also gleich der Anfang. Wie ging es denn dir mit dem Anfang?
Ja, der Anfang ist irgendwie schon sehr speziell. Gerade weil es da natürlich bei diesem Anfang auch kaum Dialoge gibt. Mhm. Ich habe das auch deshalb nicht geändert, weil ich es einfach so ganz schön fand, wenn es jetzt am Anfang erstmal eine Beschreibung der Grundsituation gibt. Man hat, wenn man die ersten 5 bis 10 Minuten hört, erstmal das Gefühl, oh ja, höre ich hier gar kein Hörspiel, sondern höre ich eigentlich nur ein Hörbuch.
Exakt, ja.
Nichtsdestotrotz fand ich es einfach, also habe ich von diesen Beschreibungen zwar immer noch 2/3 erstmal weggestrichen, aber dachte, oh ja, ich übernehme dann doch erstmal einen großen Teil, damit man sich einfach in diese Grundsituation und auch in die Gefühlslage von dem gerade arbeitslos gewordenen Jeremy Cook gut einfühlen kann.
Ja, also es ging mir, also es ist schön, dass du es so thematisierst schon, weil ich habe 6 Minuten gehört, das Hörspiel, und habe dann schon gedacht, ey, die ARD hat sich vertan, das ist gar kein Hörspiel, das ist ein Hörbuch, die haben einfach die falsche Rubrik benutzt. Ich habe sie und wollte dann tatsächlich, habe ich dann kurz überlegt, mache ich es jetzt aus, aber dann fand ich es irgendwie so gut, wie die Erzählerin, das ist die, wie war sie, die Marlene Meisner. Die spricht das so wunderbar und die Musik ist so schön, da habe ich gedacht, okay, dann höre ich jetzt erstmal weiter zu und dann plötzlich geht das Hörspielige los. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist doch kein Versehen gewesen von der ARD und war dann versöhnt. Ja. Aber vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hier zuhören, wundert euch nicht, wenn ihr das Hörspiel anfangt zu hören. Man hat am Anfang das Gefühl, das ist ein Hörbuch, aber das ist, wie wir jetzt ja wissen, einfach Absicht oder musste jetzt so sein.
Genau. Das musste, glaube ich, so sein. Nee, ja. Und das sind einfach so erste kleine Sachen sind natürlich da, wie irgendwie so ein Fahrstuhl.
Genau, so Geräusche sind da.
Oder sowas. Oder eben halt auch die Musik, also der David Kakit beschreibt da halt ganz schön, wie irgendwie eben diese Rachmaninoff-Musik irgendwie durch die Flure halt und genau, aber es entwickelt sich langsam.
Ja, genau. Dann Thema Besetzung, also hattest du schon während du den Stoff bearbeitet hast so konkrete Vorstellungen, ich meine, du kennst ja dein Ensemble, wer jetzt was spricht oder hat sich das dann, hast du ein Casting gemacht oder wie lief das?
Ich habe gar kein Casting gemacht für dieses Stück. Ich habe teilweise Rollen besetzt für den Kurier des Zaren, also habe dann Menschen besetzt, die auch gut Russisch sprechen, zum Beispiel der Karl Bruchhäuser, der den Jeremy spielt, also die Hauptrolle. Ja. Sollte ursprünglich Kurier des Zaren sein und unter anderem, weil er gut Russisch spricht. Und das macht sich jetzt überhaupt nicht bemerkbar. Nichtsdestotrotz auch ein hervorragender Kollege, der diese Rolle schön verkörpert. Und bei vier Personen oder die Paula am Ende, also vier Personen hatte ich quasi schon besetzt, bevor ich mich entschieden habe, doch ein anderes Stück zu machen. Ah. Und den Rest habe ich teilweise aus meinem Ensemble der Opernwerkstatt rekrutiert. Andere, der Hämmer Guido Gallmann, ist ein Schauspieler vom Theater Bremen, den ich aus früheren Zeiten kannte und wo ich dachte, das ist genau der Richtige. Und ich wollte eigentlich schon wirklich seit Jahren mit ihm zusammenarbeiten. Und das hat dann in diesem Fall sehr gut geklappt. Und dann bin ich ja irgendwie seit Ewigkeiten auch schon beim WDR in der Produktion Wort immer wieder als freier Mitarbeiter tätig. Mhm. Und von daher kenne ich natürlich auch noch einige Schauspieler. Und das Besetzungsbüro war da auch ganz hilfreich, als es dann darum ging, dass ich noch einen 9-jährigen Jungen brauchte und irgendwie ein älteres Paar in der kleineren Rolle. Und da haben die mir auch, der Jörg Kernbach, ganz lieb geholfen.
Ah, schön, schön. Also der gerade Guido Gallmann als Hämmer ist wirklich... Es ist wirklich Bombe, wie der diese Figur.
Nee, und auch bei den beiden, wie die aufeinander geknallt haben und die hatten auch so das Gefühl, oh ja, sie kennen sich seit Ewigkeiten, kannten sich auch nicht. Ah. Und also wir haben selber auch einfach im Studio schon irgendwie im Regieraum sehr gelacht bei diesen Aufnahmen.
Da hast du schon sozusagen auch in dem Bereich Beziehungsarbeit geleistet. Weil du schon irgendwie eine gute Chemie erschaffen hast zwischen den Leuten ohne...
Genau, das ist halt immer das Schönste, wenn einfach eine gute Chemie unter den Leuten im Ensemble ist und gleichzeitig vor dem Mikro hauptsächlich Konflikte ausgetragen werden.
Ja. Jetzt bei den Sprachaufnahmen, sind die jetzt alle im Studio entstanden oder seid ihr auch mal richtig rausgegangen, habt euch ins Auto gesetzt oder habt sozusagen vor Ort aufgenommen, so draußen irgendwie?
Die ganzen Sachen, die im Haus spielen oder in der Bibliothek, haben wir alle ganz normal im Studio aufgenommen. Und mehr oder minder alles, was draußen spielt, haben wir auch draußen aufgenommen. Wir haben dann nochmal Zusatzatmosphären dazugelegt oder die Autofahrten haben wir im Auto aufgenommen, allerdings irgendwie im stehenden Auto. Ja. Und sehr schön war auch so die Szene mit Beth auf dem Fahrrad. Ja. Da haben wir sie auf ein Fahrrad gesetzt und rückwärts treten lassen, weil das Mikrofon halt an einer Stelle direkt vor ihr stand. Aber dadurch stimmte halt auch dort die Atmung genau und man merkt irgendwie, oh ja, wie sie da gehetzt den beiden Jungs hinterherfährt und genervt ist, dass ihr Mann immer so schnell fährt und behauptet halt, er würde eigentlich immer nur so schnell fahren, damit er mit ihr nicht reden muss während dieser Fahrradfahrt.
Ey, das ist ein Ding. Also, weil ich habe beim Hören gedacht, nee, das ist nicht im Studio, das haben die draußen aufgenommen, auch gerade beim Fahrradfahren. Da ich gedacht, das klingt wirklich echt wie Fahrradfahren. Aber ja, so habt ihr das gemacht, habt es einfach rückwärts treten lassen.
Genau, wir haben sie rückwärts treten lassen. Wir haben danach natürlich noch so ein bisschen irgendwie so ja, bisschen Fahrradfahrreifengeräusch
ja,
dazu
genau,
gesetzt
halt, ja.
Und natürlich irgendwie den Park, durch den sie fahren.
Ja.
Aber genauso
so von der
Grundausstattung war schon da.
War schon echt sozusagen. Ja, jetzt die Sache mit der Musik. Also du hast ja auch gesagt, Musik spielt eine wichtige Rolle, auch bei deinen Inszenierungen und so. Hier ist ja auch wichtig. Hattest du da schon konkrete Ideen von der Musik oder der Rainer Quade, ist ja für die Komposition verantwortlich. Hatte der die Ideen oder wie läuft da so eine Zusammenarbeit?
Teils. Das war irgendwie sehr, sehr lustig. Ich hatte so das Gefühl, irgendwie die Kommunikation zwischen Rainer und mir verläuft ungefähr so wie die zwischen Cook und Hammer. Nämlich man redet ständig aneinander vorbei.
Okay.
Ich kannte ihn halt schon vom WDR von verschiedenen Hörspielen. Er ist ein grandioser Musiker. Aber wir mussten halt trotzdem gucken, dass wir bei diesem Hörspiel erstmal auf eine Wellenlänge kommen. Und ich leite zwar ein Musiktheater, bin aber überhaupt nicht irgendwie jemand, der selber Instrumente spielt und spreche insofern ein bisschen eine andere Sprache als er. Und er fragte so, ja, dann sag mir doch mal, was du dir so als Grundfarbe für dieses Hörspiel vorstellst. Da sagte ich, Grundfarbe kann ich gar nichts mit anfangen, vielleicht rot. Und dann sagt er, ja, okay, also so eine Saxophonbesetzung. Und ich so, bloß kein Saxophon. Also das war schon irgendwie ganz, ganz lustig. Und bei einigen Sachen hat er mir natürlich erstmal eine Musik vorgeschlagen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich will das irgendwie eher in eine andere Richtung. Manche Sachen waren von Anfang an schön. Manche Sachen sind auch so fantastisch geworden. Also gerade diese drängende Musik am Ende bei der Suche nach Paula ist wirklich fantastisch. Aber bei vielen Sachen haben wir uns auch langsam angenähert. Zum Beispiel beschreibt der Jeremy ein misslungenes Date oder eben gar kein Date, sondern es war dann mit seiner Freundin damals, wo sie beim China-Restaurant saßen und irgendwie dann einfach bei der Bestellung irgendwie von unterschiedlichen Grundvoraussetzungen ausgehen, nämlich dass sie sich das Essen teilen oder eben nicht. Und da habe ich ihm halt auch gesagt, ja, dieser Streit, der dann im Restaurant stattfindet, man hat das Gefühl, es ist quasi schon fast eine chinesisch übliche China-Restaurant-Musik, die soll sich dann halt auch entsprechend des Streits wandeln. Ja? Und das ist so eine Sache, die macht der Komponist gar nicht so gerne. Er nennt das immer so ein bisschen Mickey-Mousing, also von Mickey Mouse, dass man einfach alles, was man sieht, dann auch in der Musik wiederfindet, ja. Aber das hat er dann mir zuliebe an so ein paar Stellen gemacht.
Okay, da muss ich mir die Stellen nochmal anhören. Ich habe zwar den Text im Kopf, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie das musikalisch da benutzt wurde.
Genau, und es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagte, oh ja, da schau mal, dass die Musik sich einfach mehr auch dem Inhalt anpasst.
Okay. Dann eine Frage, die ich auch immer gerne stelle. Also Isabel Platthaus, die war für die Redaktion verantwortlich. Was war jetzt so deren Aufgabe? Also so vielleicht auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, so, was macht überhaupt so eine Redaktion beim Hörspiel? Also macht die da, sagt die dann, das darfst du nicht mehr machen oder macht das besser so oder was ist da
abgelaufen? Das kann theoretisch alles sein. Isabel Platthaus ist eine ganz tolle Kollegin und die ihre Arbeit auch super macht. In diesem Fall aber allerdings war das für sie quasi nur der Einkauf einer Fremdproduktion, wo sie diejenige war, die entschieden hat, dass das beim WDR übernommen wird. Insofern bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Im Normalfall ist es halt so, dass der Redakteur natürlich von Anfang an dabei ist, die Texte redigiert, den Kontakt zum Bearbeiter hat, teilweise mit einem Autoren auch nochmal kommuniziert, im häufigen Fall auch überhaupt den Stoff erst aussucht. Das war jetzt in dem Fall alles nicht der Fall, weil das eine Produktion von der Opernwerkstatt am Rhein war, die dann vom WDR jetzt erst übernommen wurde.
Also im Endeffekt hast du gesagt, hier Leute, ich mache das gerade, wollt das haben oder?
In dem Fall sagte ich, ich habe das Ding fertig, wollt ihr es haben.
Ah ja, und dann haben sie reingehört und haben gesagt, so großartig nehmen wir.
Genau.
Ja, wunderbar, so soll es laufen, das ist doch wunderschön.
Also nicht die übliche Redaktionsarbeit, die sie sonst macht, sondern jetzt nur Entscheidung, wir nehmen es, aber auch das war für uns natürlich gut.
Ja, die beste Entscheidung, die sie hätte treffen können, sehr gut. Was waren so die größten Hürden bei der Produktion? Gab es da so Momente, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das klappt nie?
Eigentlich nicht. Also keine großen Hürden. Also ich hatte halt mit Nils Steinkamp einen wunderbaren Tonmeister an meiner Seite, der gerade 24 Jahre alt ist und mit einem absoluten Enthusiasmus dabei. Und bei den Darstellern war es auch so, dass ich ein Team hatte, was ich zum größten Teilen kannte und den ich auch vertraue, den ich einfach Luft gelassen habe beim Spiel und dann an der einen oder anderen Stelle natürlich gesagt habe, oh ja, jetzt mach das mal ein bisschen ernsthafter oder eben nicht. Mhm. Und teilweise habe ich mich aber auch wirklich nur zurücklehnen können und Spaß gehabt beim Zuhören. Also beispielsweise Antje Hamer, die sowohl die mies gelaunte Rezeptionistin am Anfang spielt, als auch das Model, was dann ein Date mit ihm hat. Man hat das Gefühl, das sind ganz unterschiedliche Personen. Und da habe ich dann vielleicht noch mal gesagt, irgendwie, oh ja, hier, das kannst du ein bisschen mehr oder weniger Stereotyp machen. Ja. Und dann hat das geklappt. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, dass die Produktion nicht zustande kommt. Ja.
Also die Antje Hamer, wirklich, als ich dann am Ende gehört habe, dass sie die beiden Rollen gespielt hat, da habe ich gedacht, was? Ach echt? Wäre ich so nicht drauf gekommen. Also,
genau, und sowas ist ja auch fantastisch.
Ja, da ganz andere Haltung und ganz anderer Mensch, der man da hört. Ganz andere Figur, genau. Und wenn du jetzt sagen, so große, eigentlich große Hürden oder so gab es nicht, hattest du aber auch so eine Sache, wo du gesagt hast, es hat mir am meisten Spaß gemacht, diese Szene oder das aufzunehmen oder...
Ich bin ein Mensch, der Konflikte liebt.
Okay.
Also klar, ich muss mich nicht die ganze Zeit mein ganzes Leben streiten, aber genau, wenn es um Konflikte geht, das sind natürlich die Sachen, die einfach irgendwie im Theater genauso wie im Hörspiel berühren, bei denen man dabei ist. Und wir haben gerade schon beide festgestellt, dass wir diese Hammer-Szenen sehr lieben, ja, wo irgendwie Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufeinander prallen, ja, und es jedes Mal Missverständnisse gibt. Und genau, das war einfach, das waren auch meine Lieblingsszenen, glaube ich.
Ja. Also einer meiner liebsten Sätze aus dem ganzen Hörspiel ist, wenn der Jeremy klingelt und dann der Dan von aus dem Haus ruft, Schatz, der Linguist ist da.
Das ist genau, so, und dann keiner Satz, die Tür öffnet, weil sie sich einfach irgendwie eben jeweils meinen, irgendwie damit.
Der andere würde das schon machen.
Aber wäre alles geregelt,
überhaupt genau. Diese Sache, dass ein Linguist irgendwas Wichtiges sein könnte, weswegen man jemand anders zuruft, jetzt kommt er endlich, der Linguist. Also das ist so wie, lassen Sie mich, also wie im Flugzeug so, oh, wir haben ein Kreuzworträtsel-Notfall, lassen Sie mich durch, ich bin Linguist.
Genau, ja. Und Beths Antwort ist eigentlich nur A. Ah.
Ja, genau, A. Ah.
Und genau, und das macht dann halt auch schon Spaß zu überlegen, irgendwie, oh ja, ne, wo positioniert man diese Stimmen jeweils genau im Haus, ne, ja, damit sich das auch entsprechend dem Hörer abbildet.
Ja, genau. Jetzt hattest du ja schon gesagt, er hat, der Autor hat das jetzt schon mit seiner Klasse gehört. Habe ich das richtig in Erinnerung? Gab es da schon Reaktionen auf das Hörspiel?
Der hat das gehört, genau, war irgendwie so jetzt schon wieder ganz übermütig und sagte, oh ja, das wäre so toll geworden und ob ich nicht irgendwie auch noch einen Film daraus machen wollte. Und da sagte ich so, nein, das nicht. Ich habe es genau gewählt, weil ich finde, dass es ein wunderbares Hörspiel ist. Abgesehen davon habe ich von Film überhaupt gar keine Ahnung. Ja. Abgesehen davon, dass ich halt gerne selber welche gucke. Aber nee, das...
Gab es nicht. Und von anderen Leuten irgendwie, dass schon Leute gesagt haben, die es gehört haben oder irgendwie Kritiker oder sowas, Rezensionen, gab es da schon was?
Es gab vor kurzem eine kleine Kritik in der Süddeutschen, was schon mal irgendwie ganz schön ist, überhaupt in der Süddeutschen erwähnt zu werden. Aber das war so ein Kritiker, der der Meinung war, dass gute Unterhaltung und intellektueller Anspruch sich nicht miteinander vertragen, eher ausschließen. Also man merkt ihm an, dass er es kurzweilig und interessant fand, aber oder eben auch lustig fand, aber die Kritik selber war jetzt irgendwie nicht so, dass ich denke, oh, das ist ein großes Aushängeschild, sondern dann sagt er wieder, oh ja, die eine Sache wirkt hier zu konstruiert oder sowas, und das ist für mich einfach so eine typische Kritikeraussage, also entweder man lebt damit mit der Geschichte oder man sagt irgendwie, oh, das irgendwie interessiert mich nicht, aber dann im Nachhinein irgendwie auch bei irgendwelchen Erfolgsserien zu sagen, oh ja, das war jetzt ein leichtes Konstrukt. Klar ist bei allem, was ja, fantasiereich ist. Es geht jetzt nicht um eine Abbildung der Realität oder um eine, ja,
ist keine Dokumentation.
Spezielle Studie oder sowas, sondern es geht einfach darum, irgendwie einen unterhaltsamen Roman zu schreiben, beziehungsweise ein unterhaltsames Hörspiel zu produzieren. Ja. Und der Diogenes Verlag, der nimmt ja auch nicht jeden Autoren unter Vertrag.
Nee. Also ich hatte auch eine Rezension, da gibt es hier so Literatur, wie heißt das? Irgend so ein Forum für Literatur, wo das Buch auch besprochen wurde. Und da hat man dann gemerkt, es wurde relativ schlecht besprochen und man hat gemerkt, es wurde gar nicht bis zu Ende gelesen, weil die Rezensentin stellt da Fragen, die sich alle im Laufe des, also dann am Ende alle beantworten. Und da habe ich gedacht, hä, hast du das Buch nicht zu Ende gelesen? Dann kann ich es doch nicht, also ja.
Ich hoffe, dass beim Hörspiel anders ist, dass die Leute schon irgendwie alles hören.
Also man will es auf jeden Fall bis zu Ende hören, weil es einfach so einen schönen Flow hat auch.
Wobei ich halt auch selber jemand bin, also wenn man es eben tatsächlich, wenn man dieses Hörspiel hier 20 Minuten hört und sagt irgendwie, oh, das ist jetzt nichts für mich, dann kommt man auch nicht mehr rein. Also ist bei mir auch so, ich habe überhaupt gar kein Problem, Hörspiele, Hörbücher anzuhören und dann nach 10 Minuten zu sagen, oh, ich mag irgendwie die Stimme der Protagonisten nicht, ich höre mir das nicht weiter an. Völlig legitim, völlig gut eigentlich.
Ja, hier kann ich es mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand mal Lene Meisners Stimme nicht hören möchte. Also kann ich
das
mir nicht
weitergeben,
vorstellen. Also ich, meine Reaktion war, dass ich habe das angefangen, weil es hieß ein Feel-Good-Hörspiel. Und da habe ich gedacht, was ist denn ein Feel-Good-Hörspiel? Ist das jetzt sowas wie Rosamunde Pilcher oder was? Und dann habe ich angefangen zu hören, hatte wie gesagt erst gedacht, ach, das ist ja ein Hörbuch, naja, höre ich mal ein bisschen und dann mache ich es aus. Aber dann kam eben, dann habe ich gemerkt, nee, das ist wirklich ein Hörspiel. Und dann war ich nachher so drin und es hat mich einfach vom Thema interessiert. Es hat mich zum Nachdenken gebracht, hatte ich ja jetzt auch schon gesagt, weil ich dann auch geguckt habe, wie kommuniziere ich mit meiner Frau, wo mache ich vielleicht auch die Fehler, die der Dan macht. Also das ist jetzt nicht so was, also man kann auch was Praktisches für sich rausziehen und man wird genial unterhalten. Und gerade wenn diese Hammer-Dialoge kommen, dann ist das eigentlich immer, war das mir immer eine große Freude, dem zuzuhören, weil es schon fast ins Absurde manchmal abrutschte, wenn er dann sagt, ja, ein Tag ist doch nicht ein Tag. Sie müssen doch wissen, wie lange Ihr Tag ist. Und also, ich denke, hä?
Genau, ne, er hat da eben seine eigene Methode.
Ja,
Methode,
immer wie es ihm passt.
Vorgehen soll und irgendwie gehen auch akribisch irgendwie gesagt, irgendwie, oh ja, diese Seite des Hammer-Leitbuchs darf erst zu dem Zeitpunkt aufgeschlagen werden. Und sie müssen sich daran halten und wenn sie sich jetzt nicht
kontrolliert.
Hammer-Bibel halten, dann kann ich nicht garantieren, dass die Eheberatung funktioniert. Ja. Sind natürlich irgendwie ein bisschen absurde Geschichten, aber gerade die machen es einfach so unterhaltsam.
Ja.
Und Feel-Good-Hörspiel haben sie es natürlich einfach genannt, weil sie sagen, oh ja, es ist ein Hörspiel für die breite Masse. Ist es auch. Es gibt auch ein Happy End, was auch gerade sehr schön ist. Und bei diesem Happy End, was auch wirklich tatsächlich zu meinen Lieblingsstellen des Buches gehört, da war ich auch wirklich so mutig, gemeinsam mit dem Toningenieur, haben wir gesagt so, ja, wir machen das auch kitschig.
Ja.
Das ist auch völlig in Ordnung. Also es ist dann schon, geht schon eine kleine Ironie rein, aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass man sagt so, oh ja, alles wird gut.
Ja, genau. Also es war auch bei mir so, dass ich am Ende gedacht habe, oh nee, jetzt echt, und ich habe einfach nur gedacht, schön, es ist wirklich einfach schön. Es ging mir zu Herzen und ich habe mich gefreut, dass es so ausgeht und dass es so sich so löst alles. Es war, ja, es war erhellend für mich.
Das ist wunderbar, das freut mich.
Hat mich echt bewegt und ich habe es dann gleich nochmal angehört.
Sehr,
ja,
sehr
weil,
schön.
Weil, ja. Beim ersten Mal hören, da hört man ja mehr vorwiegend auf die Geschichte. Beim zweiten Mal hören kann man sich dann auch so auf die Details und Nebensächlichkeiten so ein bisschen konzentrieren, die ja auch ganz oft nochmal die Sache interessant machen oder nochmal das bereichern einfach.
Genau, das ist auch so eine Sache, die der Autor mir dann erzählt hat, dass das halt auch irgendwie eben schon mehrfach gehört hat und sich inzwischen jetzt irgendwie auch so in Kleinigkeiten erfreut, wie irgendwie, dass Dan dann zu einem Zeitpunkt irgendwie die Leiter vom Auto schmeißt und dann die Hunde in der Nachbarschaft anfangen zu bellen und eben solche Kleinigkeiten,
sowas im Hintergrund,
die dann irgendwie beim ersten Hören wahrscheinlich gar nicht auffallen, aber dann irgendwie beim zweiten, dritten Mal denkt man, oh ja, da haben sie sich auch irgendwie nochmal was überlegt.
Ja, exakt, sehr schön, genau. Dürfen wir denn uns auf hörspieltechnisch auf was Neues von dir freuen? Hast du schon wieder neue Ideen, neue Projekte?
Neue Hörspielprojekte habe ich im Augenblick nicht, weil irgendwie der Opernwerkstatt am Rhein geht es finanziell, gerade was Fördermittel angeht, gerade relativ schlecht. Die sind um 90% zurückgegangen. Wow. Und Hörspiele sind einfach eine Sache, die funktionieren nur, wenn wir Gelder bekommen, weil die Einnahmen jetzt irgendwie, wir können nicht davon ausgehen, dass der WDR was abnimmt. Und wenn man so die Streaming-Dienste sich anguckt, ist es tatsächlich so, dass bei den, ich glaube, 4 Kinderhörspielen, die wir im Programm haben und eben bei verschiedenen Streaming-Diensten, verdienen wir monatlich zusammen um die 5 Euro.
Okay, ja, gut.
Und eine Produktion kostet dann doch ein bisschen mehr. Ne? Nichtsdestotrotz machen wir halt mit der Opernwerkstatt natürlich wieder große Theaterproduktionen. Wir machen eine Pippi Langstrumpf Ende des Jahres. Oh. Wir machen den Faust als Rockmusical im nächsten Jahr. Und heute Nachmittag bin ich dann mal wieder beim WDR und kümmere mich dort um Hörspiel und bin da halt regelmäßig beim Radiotatort Task Force Hamm involviert.
Okay, in welcher Rolle?
Dort als Regieassistent und da wir dort halt auch immer alles draußen aufnehmen, bin ich halt gleichzeitig so Location Scout.
Ach, beim Tatort Hamm wird auch sozusagen vor Ort, also draußen aufgenommen dort.
Genau, das ist so was ganz Besonderes, gerade bei diesem Tatort im Gegensatz zu anderen Tatorten, dass wir halt alles außen aufnehmen und überhaupt nicht im Studio sind. Also selbst Büroräume nehmen wir dann in Büroräumen auf und vor allen Dingen einfach bei den Straßenszenen oder wenn sie im Leichenschauhaus sind. Klar, das sind hervorragende Schauspieler. Nichtsdestotrotz, wenn sie im Leichenschauhaus dann an so einer Klappe ziehen, wo eine Leiche liegen sollte, ist es vor Ort dann doch anders. Also das Gefühl überträgt sich dann unweigerlich viel mehr mit in die Stimme und dadurch sind die auch was ganz Besonderes.
Ey, da muss ich jetzt, wenn ich jetzt in den nächsten Tatort Hamm da anhöre, muss ich da unbedingt drauf achten. Also das finde ich jetzt schon wieder total faszinierend.
Ja, können wir auch irgendwann mal drüber reden.
Ja, können wir gerne machen. Machen wir nochmal einen Termin aus. Okay, gut. Dann, ich danke dir für das schöne Interview. Es war sehr interessant. Er hat mich echt ganz viel gelernt jetzt auch und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
Ja, wunderbar, gerne.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.